Deutschland lebt seit einem Jahr in Angst. Allerdings wandelt sich die Angst gerade, habe ich das Gefühl. Die Angst vor dem Virus sinkt und die Angst vor dem wirtschaftlichen Absturz steigt. Lockdown ohne absehbares Ende, Entlassungen, Firmenpleiten, der Niedergang ganzer Branchen. Millionen Menschen und zigtausende Unternehmen hängen jetzt schon am staatlichen Tropf. Und die Zukunft ist völlig ungewiss. Die Zentralbanken drucken Geld im Akkord und keiner weiß, ob und wie lange das gut geht. Was ist mit unserem Ersparten? Wohin mit unserem sauer verdienten Geld? Darüber rede ich jetzt mit einem Mann, der seit über 30 Jahren auf dem Kapitalmarkt unterwegs ist und schwindelnde Höhen und dunkle Tiefen kennt. Er sagt, als nächstes kommt die Enteignungswelle. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Florian Homm.
Ja, hallo, Frau Preradovic.
So, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Absolvent der Harvard Business School, waren Deutschlands berühmtester Hedgefondsmanager und als Milliardär einer der reichsten Deutschen. Sie waren Investor bei Borussia Dortmund, Kulturattaché Liberias, mit Diplomatenpass, UNESCO-Delegierter. Und dann kam der Absturz. Ihr Hedgefonds brach 2007 zusammen. Sie waren auf der Flucht und sogar im Gefängnis, haben sich aber enorm berappelt. Inzwischen sind Sie Buchautor, erfolgreicher YouTuber und Herausgeber des Long-Short-Börsenbriefes und, das war Ihnen wichtig, überzeugter Christ. So, bevor wir über die Enteignungswelle sprechen, die Sie prophezeien, kurz zu dem, was die Börsen gerade so erschüttert, dieser Machtkampf zwischen Kleinanlegern und Hedgefonds in Sachen GameStop. Also ganz kurz für die Zuschauer, Hedgefonds haben auf fallende Kurse gewettet. Die Kleinanleger haben als Rebellen quasi den Kurs des Computerspielerhändlers hochgetrieben und den Big Playern damit großen Schaden zugefügt. Da fragt man sich natürlich, ob das ein neuer Trend wird, weil die Rebellen haben dasselbe jetzt mit Silberbarren gemacht. Die sind ausverkauft. Was glauben Sie?
Das ist eine wichtige Geschichte. Ich kann es hier gerade nicht so ausführlich kommentieren, wie ich es gerne machen würde. Das hat mehrere Gründe am Sonntag auf meinem Kanal, aber ich kann schon mal so viel sagen. Es ist doch klar, dass bei einer endlosen Umverteilung der Gini-Koeffizient ist in Deutschland in den letzten 19 Jahren um sage schreibe 25% gestiegen. Das ist die Vermögensungleichheit. In Amerika ist es sowieso noch höher als bei uns. Dass einige meinen, das Spiel ist gezinkt, ja, durch die großen Player bei den Zentralbanken, bei den Regierungen, die Gesetze erlassen, die Spielwiese für die Großen durch Regulierungen einfacher machen. Hedgefonds setzen oft auf fallende Kurse, da war ich auch Experte. Und natürlich gibt es da eine Diskrepanz, weil der Hedgefondsmanager will Geld verdienen ohne hohe Risiken, ohne hohe Volatilität. Also ruhig viel Geld verdienen. Und dann erkennt ein smarter Privatinvestor oder vielleicht in dem Fall 2,5 Millionen, sagt man, davon sind aber etliche künstliche, iBot-artige Kunden. Und die tun sich zusammen und sagen, wir finden GameStop toll. Die Shorts, also die Hedgefondsmanager, wenn die 10-20% verlieren, dann werden die nervös, aber in dem Fall ja hunderte von Prozent und haben dann praktisch diese Marktdynamik genutzt, um die zum Rückkauf zu motivieren, dieser Leerverkaufsposition, der Kurs steigt. Und schon wieder sagt einer, schon wieder zu viele Verluste, ich muss doch eindecken. Mehrere hundert Prozent an einem Tag, das ist ein Marktmechanismus. Funny Shit ist aus meiner Sicht nur eins, das heißt, ist natürlich eine Absprache zur Marktmanipulation, das ist eine Straftat, darf man auch mal erwähnen. Und das wird noch richtig interessante juristische Konsequenzen haben. Aber natürlich ist es ganz klar das Symbol des Widerstands, nicht anders als die Umgehung vielleicht der Ausgangssperren in Holland, Protesten in Berlin, Gelbwesten, die sich nicht mehr zurechtfinden, warum gerade diese Steuern, die die Armen sowieso belasten, erhöht werden, dass die Reichen einen Bailout bekommen. Das ist ein Zeitgeist. Ich glaube, das geht weiter. Und davon kann man auch wirtschaftlich profitieren. Das haben wir auch. Unsere Börsenbriefabonnenten haben in dieser Phase sehr gut verdient. Wir waren aber nicht in dem Klüngel drin. Also es ist halt eine Marktdynamik, die man auf dem Schirm haben sollte.
Ja, Sie sagen, das ist der Widerstand. Bei GameStop ging es gegen die Hedgefonds. Bei Silber jetzt soll es gegen die Banken gehen, habe ich gelesen, weil die Banken angeblich den Silberkurs manipulieren, um selber Geld zu verdienen.
Ist also das ist ja eine uralte Geschichte, wer sich im Edelmetallbereich lange auskennt, Es wurden ja schon die heftigste Strafzahlungen getätigt, in der, nicht nur in der Silberpreismanipulation, auch in der Goldpreismanipulation. Das ergibt sich natürlich daraus, dass der physische Silberüberstand in der Welt über 180 Mal abgebildet ist in irgendwelchen komplett fiktiven, aber handelbaren Papieren, ja, oder Derivaten. Das ist ja förmlich eine Einladung zur Manipulation mit dem Hebel von 180. Und da ist es ja natürlich auch klar, wir hatten einige dieser Werte tatsächlich bei uns im Model-Portfolio, sind teilweise weit über 100% gestiegen, Silber natürlich auch. Und hier ist eine Rebellion gegen wieder ein gezinktes System mit Bewegung, die an sich eigentlich eine Straftat laut SEC-Gesetzen betrifft, das sind 4.000 immerhin. Also das wird auch ein richtiges, lustiges Spiel. Jetzt Elite plus Zentralbanken plus Regierung plus Behörden gegen eine Hunderttausendschaften von Privatinvestoren. Das wird sehr spannend. Ich glaube nicht, dass es weggeht.
Klingt auch ein bisschen wie so eine kleine Revolution. Und die große Nervös, der Finanzriesen Goldman Sachs, warnt jetzt sogar vor einem Systemkollaps. Kann es wirklich sein, dass so das System kollabiert aufgrund dieser Rebellion der Kleinen?
Wenn man die Wirtschaftsweisen wie den Professor Sinn fragt, dann redet er immer von Stagflation und dann Inflation, dann geht man noch ein bisschen weiter auf irgendwelche Leute, die reden dann von der japanischen Sklerose bei uns, der Verlangsamung der Wirtschaft, einer Deflation, also fallende Preise. Und das ganze Thema Systemkollaps, Systemimplosion, haben viel zu wenige auf dem Schirm. Deswegen die Themen Enteignungswellen, Pandemiekonsequenzen, ineffiziente Staatsapparate, horrende Lieferketten, eine durch Gier und Geiz manisch gewordene Finanzwirtschaft. Das spricht für Systemkollaps, natürlich. Das ist ein Zeichen. Und bei jeder Börsenhosse gibt es solche Durchreaktionen. Das ist neuer Markt, neue Missionenzeichnungen, pur.
Die Welt steckt ja in einer riesigen Wirtschaftskrise. Auf der anderen Seite performen die Börsen eigentlich ganz gut. Liegt das an diesem ganzen Geld, das die Zentralbanken da reinpumpen?
Ist ein wesentlicher Faktor von diesen unvorstellbaren Summen, die bisher aus dem Nichts geschaffen worden sind, in den letzten ein, zwei Jahren über 10 Billionen, also die Geldmenge weltweit fast über die letzte Zeit um 40-50% erhöht. Das landet halt bei Wohlhabenden, es handelt bei Firmen, sehr geringfügig in der Bevölkerung. Auch da führt es zu Aktieninvestitionen laut Robin Hood. Privatkunden öffnen Konten bei Fidelity in Schwab in auch Millionenschaften. Natürlich, wenn die Geldmenge signifikant steigt, aber alles andere mehr oder weniger paritätisch ist, dann muss ja das andere sich im Wert erhöhen. Und die Bewegungen, die man sieht, die sind natürlich in historischen Höchstständen. Wenn man den Buffett-Ratio nimmt, das Q-Ratio nimmt, also so ganz wichtige Indikatoren, nur ist das nichts Neues. Wir hatten ähnliche Bewegungen vor der Dotcom-Blase. Da wurden Unternehmen laut Seitenimpressionen bewertet. Im neuen Markt eine Geschäftsidee führte, eine nicht mal ordentlich formulierte Geschäftsidee führte zu einem Zeichnungsgewinn von 400-700% teilweise. Also heiß, heiß, heiß. Und deswegen ist die GameStop-Aktion auch nicht in irgendeiner Weise überraschend. Die Marktmanipulation floriert seitens der Staaten. Das hat auch keiner ganz gecheckt.
Aha, wie geht das?
Ja, es ist doch ganz klar, wir leben in der größten Geldmengen- und Zinsmanipulation und Wirtschaftsausrichtung von oben seit Menschengedenken. Wir hatten noch nie so viele Schulden, so niedrige Zinsen. Das ist ein manipuliertes Umfeld. Wenn eine Firma so agieren würde, wie der Staat und die Zentralbanken oder wie die Regierung im Einklang mit den Zentralbanken, dann würden die alle im Knast gehen. Das ist ganz klar. Concert Party heißt so ein Fachbegriff aus dem Justizbereich. Und es wäre auch natürlich krasseste Marktmanipulation. Das heißt, es gibt einen Doppelstand. Das regt natürlich auch Teilnehmer am Markt auf, die nicht verbratet sind.
Sie haben gerade die Dotcom-Blase, das war, glaube ich, 2001 oder
sowas.
Dann gab es ja noch die.
Bis 2003, ja.
Und dann gab es die.
Immobilienkrise?
Ja, genau, 2008. Stehen wir wieder vor so einem großen, vor so einem Platzen einer Blase?
Das ist mathematisch ziemlich wahrscheinlich. Die Frage ist ja nur, ob es vor einer Inflation, Stagflation gibt, ob es einen systemischen Crash gibt. Weil das System ist schon überstrapaziert mit Insolvenzen, die verschleppt werden, Banken, die nicht mehr richtig bilanzieren müssen, Lieferketten, die nicht funktionieren. Es könnte sogar so ironisch sein, dass ab Mai ist ja sowieso eine Entlastung bei Viren und Grippen zu erwarten, dass dann in einer aufbrechenden Wirtschaft eine Inflation entsteht, sich kaum einer vorstellen kann, weil wir tatsächlich diese ganzen Flows, auch die Gerichtsprozesse, die administrative Seite, das läuft alles nicht rund. Ja, es wird alles noch so schön gemacht und gut geredet bis zur Bundestagswahl. Das ist auch nichts Neues. Vor Bundestagswahl gibt es keine schlechten Nachrichten in der Regel.
Aber Sie glauben tatsächlich an eine Inflation? Das ist ja die Urangst der Deutschen.
Klar, ich meine, Edelmetalle, auch jetzt diese Silberspekulation, ist ja nicht zum Spaß, dass sich diese Werte deutlich besser entwickelt hatten in derselben Zeitphase wie der DAX-Aktienindex, ja. Selbst besser als in dieser Zeitphase als Immobilien, die auch massiv gestiegen sind. Also, das gehört sicherlich zur Vermögenssicherung dazu.
Edelmetalle. Okay, Sie prophezeien eine Enteignungswelle. Woran machen Sie das fest?
Also das ist schwer zu prophezeien, weil es schon so ist. Wir haben ein Auslandsinvestmentgesetz, das heißt, der Bürger kann nicht einfach investieren, wo er will. Wir haben PRIIP-Verordnungen, die besagen, dass ich als deutscher Privater nicht, wenn ich ein hyperprofessioneller Investor bin, also ganz normaler, kann ich 975 ETFs nicht kaufen, die auf fallende Kurse setzen, sondern nur auf 25. Ja? Wir haben gerade eine CO2-Steuererhöhung. Wir haben jetzt gerade mal die Krankenkassenversicherungsbeiträge sind erhöht worden, obwohl das nicht sein sollte. Wir haben ein Bayern-Gesetz verabschiedet, das heißt SAG. Da kann sich die Regierung die Banken an dem Geld der Bürger vergreifen. Wir haben eine Versicherungslüge. Die Versicherung ist schlecht, ich kann die Leistungen kürzen oder ausfallen lassen. Liebe Leute, also wer das nicht sieht, er hat echt ja, hellblaue, wenig durchdringende Augen.
Ja, und ich meine, die niedrigen Zinsen haben wir ja auch schon seit Jahren. Das ist ja auch so was.
Sie haben vollkommen recht, das ist, wenn man den Zinsverlust einräumt unter normalen Zinsbedingungen, sind dem Sparer eine halbe Billionen entgangen worden. Das hat aber der Staat einkassiert, weil er nicht so viel Zinsen zahlen muss. Aber der Staatsapparat ist von grob 40% der Wirtschaftsleistung, wächst demnächst auf, in diesem Ende dieses Jahres sollte er ungefähr bei 57-58% stehen. Bald haben wir die Deutsche Sozialistische Republik.
Und Sie meinen, das ist so eine schleichende Enteignung, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt, wenn man
dauernd... Ja, heftig wird es, wenn nach der Bundestagswahl, dann kann man sich über Sachen unterhalten wie eine Zwangshypothek, einen Eingriff in die Vermögen, was sind ja die Ersparnisse, das sind ja die großen Blocks mit 13 Billionen, da, die sind auch nicht geschützt durch GmbHs, AGs, Kommanditgesellschaften, Stiftungen, was die Superreichen natürlich alle haben.
Also Sie meinen, der Privatanleger, der einfach nur sein Geld irgendwo ein bisschen angelegt hat, das ist der, der am gefährdetsten ist?
Ja, wenn er Spaß hat, der Frequency Trader, der hat jetzt schon eine Finanztransaktionssteuer, der kann seine Verluste nicht mehr verrechnen mit seinen Gewinnen. Wir haben doch die also für den kleinen Mann ist es die Fernsehsteuer, die Alkoholsteuer, die Tabaksteuer wird erhöht, die Grundsteuer wird erhöht, das heißt, die wird auf den Mieter übertragen. Wir haben Wasser, Strom, Müll, Mietumlagen, Renovierungskosten, die liegen doppelt Inflation. Der Kleine wird enteignet, beim Großen greift man in die Tasche und die Smarten sind geschützt, wie immer. Und das ist sogar legal.
Es gehen viele Menschen aus Angst, dass irgendwas mit dem Geld passiert, weil viele denken, um Gottes Willen, wie kann diese Krise enden? Ja? Gehen die in Immobilien und versuchen, das Geld zu retten. Ist das eine Lösung?
Also ich beschäftige mich wirklich, also es gibt auch echt detaillierte Beiträge mit der 6000-jährigen Geldgeschichte. Und die 6000-jährige Geldgeschichte, die ist nicht so alt wie die Enteignungsgeschichte. Weil da hat man Nahrungsstoffe enteignet, Quarzit, andere Rohstoffe, Nahrungsstoffe. Also das ist eine uralte Geschichte. Der Staat liegt ganz banal über seinen Verhältnissen laut Meinung einiger Bürger. Ja? Das ist ja die älteste Geschichte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und in dieser Phase ist man vorbereitet, und das ist ja der Deutsche, die deutschen Vermögenden sind ja fantastisch vorbereitet. Wir haben die so ungefähr die unfairste Verteilung der Vermögen der Welt. USA ist noch schlechter. Und ein paar andere Länder.
Ja, wie schlimmste?
Ja, wir sind ja, viel besser ist Australien, Japan, Südkorea. Es wird lustig, Osttimor, Libyen, Djibouti und die Mongolei haben eine gesündere Umverteilung. Das heißt, bei uns, die Großen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, das wären wahrscheinlich Kunden, ehemalige von mir, die sitzen seit hunderten Jahren, überleben wie jede Enteignungswelle, jede Währungsreform, ja, jede Wirtschaftskrise, NS-Staat, Weimarer Republik, vollkommen egal, Bismarck, vollkommen egal, weil sie gut aufgestellt sind und gut verdrahtet sind. Und der Kleinbürger, der wird halt abgeschröpft, das fällt ihm nicht so auf, aber wir haben die höchste Abgabenlast aller 39 OECD-Länder. Wir haben die ungesündeste Verteilung der Vermögen. Also die Niederlande ist auch nicht so super, also Schweden ist noch schlechter, aber stellen Sie sich mal vor, im sozialistischen Schweden ist die Vermögensverteilung somit am schlechtesten auf dem ganzen Planeten. Die sind, glaube ich, Nummer 180 von 184 Ländern. Und das ist ein Land, was nach außen sehr sozial ist.
Ja, das fällt einem ja gar nicht so auf immer, ne? Also wenn man, ich meine, gut, dass die Schere in Deutschland schon seit Jahren auseinandergeht zwischen Arm und Reich, ich glaube, das hat jeder mitbekommen.
Ich weiß nicht, ob jemand die Schere sieht. Die Schere geht seit 2000 so. Das heißt, die Steigerungsrate in der Vermögensschere in Deutschland ist 23% in bescheuerten 19 Jahren. Das ist in Amerika, die wir so gerne bitchen, ist die Vermögensschere in der Zeit um 6% aufgegangen. Ungefähr so, Deutschland so.
Ist das gewollt? Oder hat sich das ergeben?
Das ist so eine Mischung von starker Einflussnahme, Lobbyismus, vielleicht auch, dass man die Sachlage nicht gänzlich versteht, dass man sich der Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich nicht vollends bewusst ist. Man darf durchaus mal sich mit den entsprechenden Daten beschäftigen. Und es ist aber auch sehr schwer, wenn man in den Ämtern einen Gesundheitsminister hat, der eher ein Bankfachmann ist und einen europäischen Chef hat, der vorher gescheiterter Wirtschaft, also Militärminister war. Also das ist nicht immer die allerbeste Fachkraftselektion in teils ja, wichtigen Themen. Ja.
Aber was mache ich denn jetzt mit meiner Kohle? Soll ich Immobilien oder nicht?
Also Immobilien finde ich äußerst mutig.
Mutig.
Bieten auf der Plusseite, also couragiert. Auf der Plusseite bieten sie oft in 1A-Lagen langfristig bei Inflation einen gewissen Schutz. Aber nur dann, wenn die Finanzrepression, dieser Angriff auf die Vermögen nicht zuschlägt. Das kann natürlich ganz schnell gehen mit Kosten, die ich nicht weitergeben kann immer. Das ist ja vielleicht auch die Wartungskosten. Ich muss ja auch renovieren können, ja. Die Grundsteuer kann ich vielleicht nicht ewig weitergeben. Vielleicht kommt da auch nochmal eine Maßnahme, dass die Grundsteuererhöhung nicht an den Mieter abgewälzt werden kann. Vielleicht kriege ich ja eine fette, schöne Mietbremse rein. Gewerbe- und Immobilieneigentümer seit dem 1. Januar können sich darauf einstellen, dass sie nur die Hälfte ihrer Miete noch bekommen. Das ist Gesetz, rückwirkend sogar in 2020. Ich habe jetzt eine Gewerbeimmobilie gekauft, es ist meine Miete halbiert. Soll ich Immobilien kaufen? Hat jemand mal nach Berlin geschaut, was da los ist? Was demnächst los ist mit einer grün-schwarzen Koalition oder los sein könnte? Und das wird alles nicht debattiert. Aber ich sagte ja vorhin schon, die Maßnahmen ist doch keine Frage, ob eine Enteignung kommt. Wir sind schon in der Enteignung, nur es ist ein unbeliebtes Thema. Keiner möchte es hören. Ja.
Ja, bei Immobilien gibt es ja auch das Risiko, dass ja durch diese Krise viele Menschen in Not geraten, ihre Miete nicht zahlen können. Auf der anderen Seite die Banken, die Tilgung und die Zinsen von dem, Vermieter ja doch verlangen, ne? Ich nehme an, dieses Problem haben jetzt schon Leute.
Also es ist wirklich schwer, Kurzarbeit, viele haben nicht die Verdienstmöglichkeiten, es wird wahrscheinlich eine große Arbeitslosigkeitswelle geben, es wird eine sehr große Pleitewelle geben. Das heißt, der Immobilieneigner, der knapp kalkuliert mit der Fremdimmobilie auf seiner eigenen sitzt, da muss er mal die Verträge anschauen. Wenn sich sein Berufsbild verändert, darf er gerade mal die Bank darüber informieren und das bedeutet, dass er eventuell nachschießen muss, oder seine Immobilie nicht mehr als proper korrekt gesichert gilt. Also das ist eine ganz feine kleine Schrift teilweise. Und dann hat das ein Infektionsrisiko bei Immobilien. Das heißt, wir sind im Wohnblock, da sind 100 Wohnungen drin und drei werden zwangsversteigert. Viel Spaß für die anderen 97. Ja? Das hat eine Wirkung. Und von den 150 vermietet, da zahlt die Hälfte nur noch die Miete. Was soll denn das für eine Immobilie sein? Oh, hallo, 1.000 dieser Art bereits.
Also Immobilien sind was für Couragierte, haben wir jetzt
Ich
gelernt.
sage auch, wissen Sie, das ist ja ein Problem. In jeder Krise, warum sind die Vermögenden so gut aufgestellt? Gut, sie haben auch Immobilien, aber sie verfügen über sehr liquide Vermögen und es ist leichter, eine Überweisung von Frankfurt nach Neuseeland zu machen, als ein Gebäude von der Zeil nach Auckland zu transportieren. Ist doch ziemlich klar.
Also flexibel bleiben.
Natürlich.
Was mit Bitcoins?
Bitcoin,
Also mit digitalem Geld?
schöne Sache. Ist eine Fiat-Währung, die auch auf nichts beruht, außer dem Vertrauen der Eigner. Aber sie wächst halt nur 1,5 bis 2% pro Jahr in der Summe, hat eine hohe Akzeptanz.
Außer Elon Musk twittert irgendwas, zum
Und
Beispiel Bitcoin, dann ist das Ding
ja,
ja abgegangen wie ein Zäpfchen.
das ist ja die Neurose des Marktes. Einer lässt einen Pups und die Werte steigen. Aber das ist ja wie die Tulpen. Blase, das ist wie die neue Markt- oder Dotcom-Blase, ist wie die Immobilienblase. Es ist immer nur dasselbe und vor jeder Korrektur gibt es einen massiven Anstieg. Es ist wie in so einem schlechten Film, den man sich fünfmal anschaut hintereinander. Es ist immer dasselbe Ende. Ja.
Okay,
Was
also
machen wir?
wir brauchen uns nicht der Illusion hinzugeben, dass es diesmal anders läuft. Also so wie Sie sagen, dann wird es diesen Crash geben an der Börse.
Das kann sich auch wie in der Stagflationszeit von 62 bis 82, es war ein langsamer Tod, da waren die realen Verluste bei Aktien real, es tut weh, 70, 80%. Es kann auch schnell gehen wie im Dotcom-Crash, der Nasdaq minus 82%. Aber dass es zum Mittelwert kommt, ist die banale Anziehungskraft von Wirtschaftsfaktoren. Wie seit 6.000 Jahren, wie die Enteignungswellen, immer dasselbe.
Aber was soll ich jetzt machen, wenn ich keine Gesellschaft habe, wenn ich halt ein bisschen Geld habe und was mache ich damit? Das geht ja so wahnsinnig viele
Keine
Menschen
Gesellschaft
an.
haben, das lohnt sich schon mit einem versteuerten Einkommen von ungefähr 2.000 Euro pro Monat, kann ich Sparmodelle auflegen. Es gibt sehr günstige Stiftungen bei uns, es gibt GBRs, es gibt Möglichkeiten, die Grunderwerbsteuer zu dritteln mit gewissen Anteilsstrukturen. Die legalen Möglichkeiten sind enorm, auch nicht nur für den Superreichen, aber ich muss doch mal dem Staat es etwas schwerer machen, an meinem Apfelbaum die niedrig hängenden Früchte abzureißen, sondern die müssen höher hängen. Es muss schwieriger sein. Und er holt sich halt die Kohle, wo es am leichtesten ist, bei der Fernsehsteuer, bei der CO2-Steuer, bei Abgaben und bei dem normalen Mann macht es halt auf diese fiese Armensteuern. Und bei den Reichen, die nicht geschützt sind oder nur die Vermögenden, geht es genauso rund. Und wer nicht tangiert, sind diejenigen, die sich mit der Materie echt beschäftigt haben.
Aber ich meine.
Wir gehen ja darauf ein. Wir haben ein Webinar platziert, vielleicht tun Sie einen Link drauf. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal intensiver mit den Lösungen beschäftigen. Es geht jetzt wirklich nur noch um Lösungen. Die Analyse ist größtenteils durch. Das ist gelaufen, es wird passieren.
Das heißt, im Grunde müsste man sich wie die ganz Großen einfach braucht man Top-Berater, ne? Aber das kann sich ja auch keiner richtig
Stimmt
leisten.
auch nicht.
Dann habe ich kein Geld mehr danach.
Dass diese mangelnde, dieser Defätismus und ich kann nichts machen, ist echt schlimm, weil das ist ja meine Mission, den Kapitalmarkt und dieses Team erklärbar zu machen, nicht für wie 3 Jahrzehnte für die Reichsten der Reichen, sondern für eine breite Masse. In diesem Webinar gibt es 3 Beratungsstunden umsonst und das Webinar kostet ungefähr ein Viertel der Beratungsstunden. Und das sind internationale und nationale Experten. Und es geht wirklich für kleine Beträge. Mhm. Wenn ich jetzt ein Superreicher macht sich seinen eigenen Aktienfonds, seine eigene Versicherungsgesellschaft. Und warum soll denn ein wenig Vermögen, der nicht eine intelligente Stiftung haben, ein Bundesamt, in dem es bezahlbar ist, oder eine entsprechende LLC, LTD, kostet nicht viel. Und ich spare noch Geld, ich spare doch Steuern mit einer vermögensverwaltenden GmbH oder einer Stiftung im Ausland. Da ist mein Steuersatz für Anlagen halb so hoch, wie er sonst wäre.
Also ab was für einer Summe lohnt sich das?
Also ich sag mal, wie gesagt, wenn Sie 2.000 Euro Steuern im Monat zahlen, lohnt es sich. Und ein Vermögen ab 100.000 lohnt es sich. Ein Vermögen ab 250.000 müssen es dringend tun, Nettovermögen. Und bei Einnahmen über 10.000 brutto im Monat müssen Sie aktiv werden.
Aber ich habe richtig verstanden, nichts mehr tun ist keine Option. Das heißt, jeder muss sich jetzt um seine Kohle richtig kümmern.
Eigenverantwortung. Das Zepter in die Hand nehmen, bevor ihnen der Staat das Zepter wegnimmt. Die Menschen müssen sich wirklich öffnen. Ja? Mhm. Und wir sind alle so paralysiert durch diese ganzen Corona-Nachrichten und so weiter, dass wir nicht mehr frei denken können. Und meinen, es wird alles wieder gut. Das ist so ein Schutzmechanismus, den wir selber mit uns rumtragen. Aber es ist naiv. Dieses Loch, auf dem wir sitzen, mindestens in Deutschland, was finanziert und geschlossen werden muss, ist 2,5 Billionen. Die gesamte Staatsverschuldung ist bei 2,3.
Und das zahlen wir dann hinterher?
Nicht die Reichen und nicht die Superarmen, aber alle dazwischen.
Okay. Ich meine, es sind ja jetzt schon Millionen von Bürger und tausende Unternehmen hängen ja jetzt schon am Staatstropf. Ja? Mhm. Wo steuert das denn jetzt hin? Wie kommen die da wieder hin?
Ja, das sind ja alles Elemente. Ich habe ja gesagt, es gibt diese 4, 5 Szenarien. Wirtschaftsszenario, Stagflation, all is well. Inflation, systemische Risiken. Das ist natürlich ein systemisches Risiko. Wenn ein Fünftel oder ein Drittel laut Markus Kral oder anderen der gesamten Unternehmerschaft infiziert oder zombieartig ist, dann reden wir über ein todkrankes System. Uns wird aber kommuniziert, dass alles gut ist. Aber ich habe doch Augen im Kopf. Ich kenne keinen Corona-Toten, aber ich kenne 10 Unternehmer, die pleite sind. Mhm.
Jetzt haben Merkel, Macron und andere Regierungschefs und auch von der Leyen ist dabei, haben in einem Statement davon gesprochen, dass Corona eine Chance ist, die Weltpolitik neu zu ordnen. Was glauben Sie, ist damit jetzt gemeint?
Dazu habe ich ein paar Beiträge gemacht, die haben eine gute Resonanz. Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum. Es gibt ja dieses, also wir laufen Computermodelle sehr intensiv über das Weltwirtschaftsforum, über Bilderberg, über die Atlantikbrücke und diverse Organisationen. Und es gibt 12 bis 14 große Machtzirkel der Welt. Und wenn man die Organisationen sauber programmiert und natürlich auch die Person, das ist eine Matrix, dann ergeben sich ca. 2000 Organisationen weltweit, die bestimmend sind, und 8000 Menschen. Die geben wirklich den Ton an. Die sind verbunden im Weltwirtschaftsforum, das ist ziemlich offensichtlich. Das ist keine Verschwörungstheorie. Professor Klaus Schwab hat das sehr schön veröffentlicht, es gibt auch tolle Argumente dafür.
Das heißt ja, dass man quasi so globale Probleme besser mit einer globalen Exekutive lösen kann.
Geht genau, die nicht gewählt ist.
Die nicht gewählt ist, ja. Das heißt, es ist ein bisschen eine Abkehr vom demokratischen System, wie wir es zu unseren Lebzeiten gewohnt sind.
Also wenn, wie gesagt, Frau von der Leyen EU-Ratspräsidentin ist, aber nicht gewählt ist, dann frage ich mich auch, wie viel das noch mit Demokratie zu tun hat. Aber natürlich, das ist eine, man könnte, also es ist ja, es geht ja in das Konzept rein, mehr Staat, weniger Freiheit, eine Verbindung der Elite von Wirtschaft, Hightech, Big Retailing, Big Media mit Staaten und Stiftungen und sehr Vermögenden. Das ist eine ganz einfache Machtumverteilung. Es obliegt uns, den Bürgern, ob wir das toll finden, ja. Infektionsschutzgesetze werden durchgelassen in Windeseile. Habe ich auch kommentiert. Das Abhörgesetz bei elektronischen Medien ist durchgekommen. Ja, ich habe lieber mehr Freiheit und weniger Staat.
Ja, viele Bürger befürchten ja jetzt, dass die Freiheiten, die jetzt gerade nicht existent sind, weil wir haben ja enorme Grundrechtseinschränkungen, auch nie wieder so zurückkommen, wie wir sie vorher hatten. Glauben Sie das auch?
Das Tragische ist ja, dass sich die Freiheiten seit der Magna Carta in England sehr schwer erkämpft wurden und dass sie, wenn sie weggehen, dann dauert es extrem lang, sie wiederzubekommen. Das passiert dann teilweise nur durch einen unschönen Umbruch oder ein wahres Debakel, wirtschaftlich oder politisch. Also ich habe da keine Meinung zu, nur jeder sollte sich weiterbilden und nicht alles glauben, was er hört und liest. Und zwischen den Zeilen lesen, massiv viele Quellen nutzen, wie Ihre auch natürlich, die mit lateral denkenden Menschen zu tun haben. Und wenn ich doch einmal höre, Querdenken ist ein schlechtes Wort, ist ein Schimpfwort, ein Querdenker ist ein Lurch, dann kriege ich leider einen leichten Reiz so.
Ja, früher waren Querdenker die, die so auch ein bisschen über das System hinausdenken konnten. Das ist ja wichtig. Ne? Also man muss ja, man kann sich ja nicht nur in dieser Suppe drehen. Man muss ja gucken, wo es andere Suppen gibt, ne, die besser schmecken vielleicht.
Natürlich, und man muss mitdenken, ja. Noch handeln, also die Erkenntnisse umsetzen. Mhm. Und das ist halt der Unterschied von denjenigen, die mental, aber auch körperlich gut ist, in eine Krise kommen, nicht die Opferhaltung annehmen, sondern mit gutem Mutes, gutem Humor, in recht gefestigten Seiten, in ihren Freundschaften und wirtschaftlich auch sehen, dass es verdammt nochmal eine Chance sein kann. Es muss ja nicht mal Weltuntergang sein. Lösung ist wichtig, ja.
Ich liebe Ihren Optimismus. Also Sie haben keine Angst um Ihr Geld, nehme ich an.
Ich werde irgendwann sterben und ich hoffe, dass ich auch davor keine Angst habe.
Ja, genau. Auch der Tod ist etwas sehr Natürliches. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Spannendes Interview. Viel Erfolg in Ihrem Kanal.
Tja, Leute. Also es sieht so aus, als kommen wirtschaftlich durchaus schwere Zeiten auf uns zu. Also passt auf euer Geld auf, denn wir wollen ja weiter selbstbestimmt leben. Das nehme ich jedenfalls an. Übrigens, meine Videos gibt's auch auf meiner Website punkt-preradovic.com, auf Facebook und jetzt auch auf Library. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Haltet die Ohren steif. Bis bald. Tschüss.